The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und jetzt starten wir wieder gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. März. Es war wieder mächtig was los in Nahost, Amerika, Israel und der Iran. Man tauscht keine diplomatischen Noten mehr aus, seit Tagen schon nicht, nur noch Raketen.
This just in, it's big. A U.S. official telling Fox thousands of Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran. Decimated, destroyed. All words the Pentagon used to describe Iran's various military forces on day 5 of Operation Epic Fury. Moments ago, President Trump touting its success.
Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said, about a 15. We have the greatest military in the world by far.
Dabei haben dieser Präsident und sein Team doch eigentlich das Gegenteil versprochen, oder?
Our interest, I think, very much is in not going to war with Iran. It would be a huge distraction of resources. It would be massively expensive to our country.
Es könne nicht im Interesse der USA liegen, einen Krieg mit dem Iran anzufangen, sagt J.D. Vance in diesem Ton. Denn das sei doch wahnsinnig teuer, es sei eine Ressourcenverschwendung. Damals hat er das gesagt, im November 2024. Er war damals schon der erste Mann hinter Trump, Vize J.D. Vance. Und damit klang er genau so wie sein Boss zur selben Zeit. Keine Kriege mehr, schon gar keine Weltkriege.
I will tell you. You're not going to have a war with me and you're not going to have a third world war with me, that I can tell you.
Nun, das Blatt hat sich gewendet oder zumindest der Präsident hat sich gewendet.
The United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran.
Donald Trump hat ja viele mächtige Gegner. Der mächtigste sitzt derzeit aber nicht im Iran, er sitzt in der eigenen Regierung. Denn zwischen seinen Anhängern und auch seinem Spitzenpersonal hat sich eine Sprengladung zum Präsidenten und Oberbefehlshaber entwickelt, die auch einen Donald Trump zur Explosion bringen könnte. In einer Reuters-Umfrage stellt sich jetzt nämlich raus, dass nur einer von 4 Amerikanern für den ersten Militärschlag im Iran war und rund die Hälfte der Amerikaner findet, der Präsident sei allzu schnell bereit, Gewalt einzusetzen. Wichtig, es gibt keinerlei Kriegsbegeisterung in den USA und eben auch nicht innerhalb der Republikanischen Partei. Donald Trump ist in dieser Frage zumindest ein einsamer Präsident. Sein engstes Umfeld tut sich denn auch schwer mit diesem Meinungsumschwung des Präsidenten, denn das Ganze weckt ja Fragen seiner Glaubwürdigkeit. J.D. Vance zum Beispiel, der reagierte mit einem 72-stündigen Schweigen auf diesen Kriegsbeginn in Teheran. Ungewöhnlich für einen Mann, der eigentlich dafür bezahlt wird, dass er der Trommler des Präsidenten ist.
And I want to know, where the hell is J.D. Vance?
Eine der lautesten Antikriegsaktivisten, aber nicht von der Linken, sondern aus dem eigenen MAGA-Lager. Marjorie Taylor Greene meldet sich am Montag in einer Radioshow zu Wort. Die fallen gelassene Ex-Trump-Vertraute fragt sich, wo zum Teufel steckt eigentlich J.D. Vance in dieser ganzen Sache.
Where is he? Where is Tulsi Gabbard? Because if they stand by and are silent and they're turning back on the same words they said, it's all on video. All of them are on video saying it, just like I'm on video saying no more foreign wars.
No more foreign wars.
No more foreign wars.
Wie so viele Trump-Fans hatte die MAGA-Enthusiastin Trump gezielt wegen dieser Friedensversprechungen unterstützt. Und seitdem diese nun gebrochen sind, tja, da meutert die Frau. Sie ist nicht allein mit ihrer Enttäuschung. Selbst die Trump-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard ging 2020, damals war sie noch Demokratin, mit dem T-Shirt-Slogan No War with Iran auf Wahlkampftour. Erst als das Schweigen von J.D. Vance wirklich ohrenbetäubend geworden war, tauchte er dann doch noch auf bei Fox News. Und er stellte sich hinter den Präsidenten, tja, mit einem denkwürdigen Satz, der schon wieder, wenn man genau zuhört, bedrohlich wirkt.
The president has clearly defined what he wants to accomplish.
Zu Deutsch, der Präsident habe sehr klar definiert, was er erreichen wolle.
There is just no way that Donald Trump is going to allow this country to get into a multi-year conflict with no clear end in sight and no clear objective.
Donald Trump werde auf keinen Fall erlauben, dass die USA in einen endlosen und ziellosen Konflikt getrieben werden, sagt J.D. Vance. Ob er das sagt oder weiß oder hofft oder auch nur anmahnt, bleibt hier unklar. Zur Erinnerung, Vance kündigte seine Unterstützung für Trump in einem Gastbeitrag damals an. Das war im Januar 2023, in einem Gastbeitrag im Wall Street Journal. Und die Überschrift lautete, Zitat, Trumps beste Außenpolitik, keine neuen Kriege anfangen. Zitat Ende. Also der Anti-Interventionismus war schon das Kernstück dieser Trump-Revolution. Man wollte Goodbye sagen zur Außenpolitik unter den Präsidenten Bush und auch unter Clinton. Der Begriff der Endless Wars, der endlosen Kriege, wurde zu einer zentralen Formel. Tja, und nun Nacht für Nacht das Gegenteil. Nicht Frieden und Zurückhaltung, sondern Raketeneinschläge und Tote, auch tote US-Soldaten. Fazit, der Iran-Feldzug könnte den Anfang vom Ende des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten markieren. Kritiker aus den eigenen Reihen sind womöglich morgen schon nicht mehr nur Kritiker, sondern die Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem ehemaligen Botschafter, heute Direktor des Deutschen Orient-Instituts, Andreas Reinecke, spreche ich jetzt gleich über den Kriegsbeginn im Iran, die Ziele dahinter und ob die so eigentlich zu erreichen sind.
Also hier zu glauben, dass ein Regimewechsel so einfach herbeizuführen ist, das glaube ich nicht.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York wirft einen Blick auf die Reaktion der Märkte, auf den Ölpreis und auf das, was die Investoren über diesen Krieg am heutigen Morgen denken. Und ab sofort hat die Lufthansa ein Herz, und zwar ein Herz für musikalisches Handgepäck. Die Lage im Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran spitzt sich zu. Wir haben darüber schon gesprochen. Das Ganze wirft ja die Frage auf, droht jetzt eine Eskalation, verlässt der Konflikt den regionalen Raum? Darüber habe ich mit Andreas Reinecke gesprochen. Er ist 71 Jahre alt und gehört zu den deutschen Top-Diplomaten. Für die Europäische Union war er Sonderbeauftragter für den Nahost-Friedensprozess. Zuvor war er unter anderem an der deutschen Botschaft in Tel Aviv tätig. Er leitete das deutsche Vertretungsbüro in Ramallah und er war Botschafter in Damaskus und auch in Tunis. Heute ist Reinecke Direktor des Deutschen Orient-Instituts hier in Berlin. Mehr Kompetenz geht in ein Leben, würde ich sagen, eigentlich gar nicht rein. Hören wir also mal aufmerksam zu, was Andreas Reinecke uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Andreas Reinecke.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Herr Reinecke, wie konnte das passieren? Sie waren mal der Botschafter in verschiedenen Staaten, aber Sie waren vor allem auch der Sonderbeauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten, für die EU. Und jetzt gibt es da gar keinen richtigen Frieden mehr. Warum ausgerechnet jetzt dieser Krieg?
Ich glaube, dass es wohl eine Analyse war, dass bei den Angriffen im Juni letzten Jahres wohl doch nicht das zerstört worden ist, was man zerstören wollte von Atomprogramm und auch ballistischen Raketen. Und vor allen Dingen, dass das Regime weiterhin noch an der Macht ist. Und dass dann die Frage war, was machen wir? Und dann die Israelis und die Amerikaner oder vielleicht sogar erst die Israelis zu der Entscheidung gekommen sind, dass man noch einmal einen militärischen Waffengang starten muss. Bei beiden Seiten sind sicherlich auch innenpolitische Argumente spielen eine erhebliche Rolle. Bei den Israelis wissen wir, dass jetzt Wahlen im September oder Oktober stattfinden. Bereits vor Monaten wurde von Israelis spekuliert, dass Netanyahu seine schlechten Umfragewerte damit anheben würde, dass er entweder in Gaza oder im Iran nochmal einen Waffengang wagt. In Gaza ist hier zunächst mal ein ganz fragiler Prozess im Gange, will ihn nicht Friedensprozess nennen. Und im Iran ist eben die Zerstörung des iranischen Atomprogramms eine Option. Und in den USA kennen wir die innenpolitische Situation, wo man spekulieren kann, ob Trump von etwas ablenken will oder nicht. Das will ich jetzt nicht drüber spekulieren. Also es sind verschiedene Elemente zusammengekommen, die wohl dazu geführt haben, dass jetzt angegriffen wird und nicht früher und nicht später.
Kann man einen Regimewechsel herbeiführen auf diese Art in diesem Land, das ja doch von seiner Größe eher größer als die Bundesrepublik ist und auch deutlich größer als die anderen, als Vietnam, Irak, Afghanistan, die bislang auch schon nicht erfolgreichen Interventionen der USA?
Das glaube ich. Man muss vielleicht sagen, ich fürchte eher nicht. Denn wir haben es ja mit einem Regime zu tun, was sich zunächst mal nicht auf nur eine einzige Person konzentriert, Khamenei, der jetzt getötet worden ist, sondern es ist ja ein System. Man muss dieses System zu Fall bringen. Und wir haben ja bereits jetzt gesehen, dass das System trotz der Ermordung dieser und vieler anderer Führungskräfte weiter funktioniert. Der Sohn von Khamenei soll jetzt wahrscheinlich zum Nachfolger benannt werden. Also es gibt eine Nachfolgeregelung. Auch in den anderen Bereichen gibt es Nachfolgeregelungen. Die Revolutionsgarden schießen weiter. Also man hat nicht das Gefühl, dass das System nun Schaden genommen hat. Und ob es wirklich zu einem Regimewechsel kommt, würde man wahrscheinlich erst sehen, wenn die Amerikaner und der Sohn des Schahs Pahlavi jetzt sagt, jetzt ist die Zeit für euch Iraner gekommen, um aufzustehen und euch gegen das Regime zu stellen. Und dann ist die Frage, würden die Anhänger des Regimes jetzt schießen, so wie sie es im Januar getan haben? Oder würden sie dann sagen, also wir werden jetzt nicht mehr auf unsere Brüder und Schwestern schießen, sondern werden eine Änderung und eine Anpassung des Regimes herbeiführen? Ich fürchte, dass das nicht der Fall sein wird, sondern dass eine solche Diktatur, die auch wo es ums Überleben geht und auch das eigene Selbstverständnis geht, bis zur letzten Patrone kämpfen wird. Das haben wir ja beispielsweise auch in Deutschland erlebt 1945 und auch bei anderen Situationen. Also hier zu glauben, dass ein Regimewechsel so einfach herbeizuführen ist, das glaube ich nicht.
Zumal in Deutschland, wenn ich die Analogie aufgreifen darf, am Ende ja auch die zerstörten Innenstädte von Berlin, West-Berlin und auch von Dresden ja gar nichts verändert haben. Erst in der Sekunde, wo dann die Rote Armee, später die Amerikaner mit Boots on the Ground Berlin betreten haben, hat letztlich Adolf Hitler und haben die Wehrmachtsoffiziere aufgegeben. Das heißt, glauben Sie, dass das nur mit Luftschlägen getan ist und sich erreichen lässt, dieses Ziel, also Regimewechsel, oder müssten die Amerikaner dann all in gehen?
Also es muss zumindest irgendwas auf dem Boden passieren. Und wir haben ja auch jetzt gemerkt, die Amerikaner haben es heute zum ersten Mal angedeutet, dass sie Gespräche führen mit Minderheiten im Iran. Und wir sehen auch, dass, ich glaube, gestern die Revolutionsgarden zum ersten Mal im eigenen iranischen kurdischen Gebiet tätig geworden sind an der Grenze zum Irak. Das deutet schon darauf hin, dass, wenn es vielleicht nicht amerikanische Truppen sind, man vielleicht darauf abzielt, die Minderheiten in Stellung zu bringen gegen das Regime, um damit eben von innen heraus sozusagen die Boots on the ground zu ersetzen.
Und schon im Moment hat man ja das Gefühl, dass es gar nicht die Frontstellung ist Iran gegen die USA, sondern dass der Iran die Strategie hat, insgesamt den Nahen Osten ein bisschen aufzumischen und alle möglichen Länder, die auch gar nicht bislang im Kontext dieser Auseinandersetzung standen, mit hineinziehen möchte. Wie würden Sie diese Strategie beschreiben? Ist das einfach eine Chaos-Strategie für Nahost?
Nein, es ist keine Chaos-Strategie, sondern eine sehr genau überlegte Strategie aus der Sicht des Irans und vielleicht aus der Sicht der Region. Was man möchte ist, man möchte Druck auf die Nachbarstaaten ausüben, damit sie ihrerseits wiederum Druck auf Israel und auf die Amerikaner ausüben, aufzuhören. Und warum? Wir sehen ja jetzt, dass die Angriffe immer massiver werden auf die Emirate. Zunächst waren Luftwaffenstützpunkte angegriffen worden, amerikanische Stützpunkte und auch das eine oder andere Hotel. So schlimm das klingt, das ist jetzt nicht besonders dramatisch. Es ist sichtbar. Wo es aber ernsthaft schwierig wird, ist, wenn Erdölanlagen angegriffen werden oder erst Gasanlagen angegriffen werden. Um die zu reparieren, dauert das Wochen oder Monate. Also es wäre eine wirtschaftlich sehr schwierige Situation auch für diese Länder, sodass sie sagen, dass die Iraner sagen, wenn ihr nicht auf die Amerikaner und Israelis einwirkt, dann werden wir euch weiter Schaden zuführen. Das ist eine uns fremde Logik, aber die ist durchaus verbreitet in der Region.
Wie geht das Ganze jetzt weiter, Herr Reinecke? Was ist Ihre Einschätzung? Stehen wir, ich frage es so zugespitzt, am Beginn eines größeren geostrategischen Krieges, wo sich vielleicht die verschiedenen Kriegsherde, der eine in Europa, der eine im Südpazifik, im chinesischen Meer dort, wo sich die Dinge vielleicht zu doch was Größerem verknäueln? Besteht diese Gefahr?
Ich fürchte, dass wir doch auf eine längere Auseinandersetzung zusteuern, es sei denn, Trump aus innenpolitischen Gründen entscheidet, jetzt ist es genug. Das haben wir ja im Juni letzten Jahres gesehen, wo er nach 12 Tagen gesagt hat, jetzt ist alles kaputt und zerstört und jetzt haben wir gewonnen und jetzt ist vorbei. Und das könnte man sich durchaus vorstellen, dass das diesmal auch so sein wird. Aber das wissen wir natürlich nicht. Und die Israelis haben natürlich Interesse daran, möglichst viel zu zerstören. Also das sehen wir mal, wie das weiter wird. Ich glaube, da werden die Dinge versucht, und die Entscheidungen werden mehr oder weniger von Tag zu Tag getroffen.
Das heißt, Sie schlafen ruhig oder doch nicht?
Also Herr Steingart, ich habe viel erlebt in meinem Leben, deswegen würde ich sagen, ja, ich schlafe ruhig. Man muss ruhig schlafen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das sollen auch unsere Politiker tun. Und man muss mit Optimismus da in die Zukunft schauen und die Chancen ergreifen und natürlich die negativen Dinge realistisch betrachten. Aber ich glaube, Chancen ergreifen sollten wir und die gibt es auch dort.
Und Sie sagen nicht, Trump, was er da macht, ist Wahnsinn?
Der ist ja sehr unberechenbar, wie wir ja immer schon gesehen haben. Also es kann Wahnsinn sein, es kann Wahnsinn werden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dort ähnlich Afghanistan oder Irak auf Jahre reingeht, aus innenpolitischen Gründen. Deswegen würde ich sagen, ist dieser Wahnsinn etwas, die Gefahr des Wahnsinns etwas reduziert. Aber wissen tun wir es nicht.
Ich meine, in Afghanistan waren wir 20 Jahre, Herr Reinicke. Wir haben nichts erreicht, von wegen der Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Wir haben nur Tote nach Hause gebracht. Wir haben wirklich nichts außer Dreck unter den Nägeln nach Hause gebracht. Wir haben unsere Waffen verloren, unsere Ehre ein Stück weit dort verloren. Dasselbe in Vietnam, da waren wir Deutschen nicht beteiligt. Dasselbe im Irak, da waren wir Deutschen nicht beteiligt, aber in Afghanistan auch. Also insofern, der Wahnsinn hat auch zu unserer beiden Lebzeiten diese Art Interventionspolitik schon begleitet.
Ja, das ist richtig, aber also man kann sich ja vieles nicht vorstellen oder man wundert sich ja, was manchmal so passiert. Aber ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass die Amerikaner noch einmal so massiv dort reingehen. Denn wenn Sie auch mal die Beispiele nehmen, Irak und Afghanistan, waren das ja internationale Einsätze. Also Afghanistan war ja aufgrund eines Mandats, wenn ich richtig, Innere Sicherheitsrates oder auf jeden Fall aufgrund von Artikel 5 des NATO-Statutes. Also die NATO ist dort eingegangen. Im Irak war es eine Koalition der Willigen von ganz vielen. Im Libyen war es eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrates oder eine Autorisierung des UN-Sicherheitsrates. Jetzt im Falle des Irans ist es nur die USA und Israel. Punkt. Es ist kein anderer dabei. Also auch die Amerikaner müssten dann ihre Unterstützung ausweiten oder ihre Unterstützerbasis ausweisen. Und ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass da wahnsinnig viele da mitmachen werden. Also allein das wird es schon limitieren. Ich hoffe das mal, Herr Steingart. Nee. Aber ich hoffe, dass ich da recht behalte.
Okay, das hoffe ich mit Ihnen. Ich bedanke mich für das Update. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und dann überprüfen wir, ob das, was wir beide dazu heute gesprochen haben, in 4 Wochen noch Bestand haben kann. Herr Reinicke, vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Selbstvergewisserung, Ermutigung, Erfahrungsaustausch. Genau dafür haben wir unsere MyWay-Konferenz gegründet. Am 23. und 24. September in Berlin ist es wieder soweit. Dann bringen wir Unternehmer und Unternehmerinnen zusammen, Investoren, Technologieexperten und ja, die politischen Entscheider der Merz-Regierung. Es geht um die simple Frage, wie bleibt ein Unternehmen eigentlich handlungsfähig in einer Welt, die nervös, manchmal kann man auch denken, verrückt geworden ist. Wie finanziert man Wachstum eigentlich, wenn das Kapital scheu und flüchtig geworden ist? Wie nutzt man KI strategisch, nicht nur modisch in Gesprächen? Und wie baut man Allianzen, wenn diese geopolitischen Sicherheiten einfach zu bröckeln anfangen? Mit dabei ist aus dem Bundeskabinett Katharina Reiche zum zweiten Mal unsere Bundeswirtschaftsministerin, die beim vergangenen Auftritt auf der MyWay so viele für sich eingenommen hat. Dr. Carsten Wildberger ist dabei, der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Wollen wir horchen, wie weit er damit gekommen ist. Na, und Sigmar Gabriel, unser ehemaliger Vizekanzler-Außenminister, kommt auch. Er sortiert uns mal diese kompliziert gewordene Welt. Die MyWay ist keine Konferenz, sie ist ein Ort für Gespräche über das, was wirklich zählt. Ein Raum für Klarheit. Also, wenn Sie Verantwortung tragen oder auch Verantwortung übernehmen wollen in nächster Zeit, dann ist das der richtige Raum für Sie. Ich freue mich auf alle, die das erste Mal dabei sind. Die Buchungssituation, das will ich nur mal gesagt haben, liegt deutlich über dem Vorjahr, was in dieser Welt der Unordnung natürlich gar kein Wunder ist. Ich will nur sagen, verpassen wir uns bitte nicht. Alle Informationen finden Sie über den Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Ja, während die Militärs Raketen zählen, zählen die Investoren dort die Risiken. Wie reagiert das Kapital also auf Krieg und wie viel Gelassenheit traut sich der Markt eigentlich noch zu? Zugeschaltet aus New York ist jetzt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, wenn man auf die Wall Street blickt, sieht man dort bereits echte Angst oder doch eher noch eine kühle Kalkulation von Risiken?
Ja, also ich würde sagen, ja, die Anleger sind nervös. Das zeigt sich auch an der hohen Volatilität. Der Volatilitätsindex liegt klar höher als noch vor ein paar Wochen. Aber es herrscht jetzt keine wirkliche Panik. Die Indizes haben ja gestern auch deutlich zugelegt. Der Dow Jones hat seine Verlustserie beendet. S&P 500 und Nasdaq sind auch knapp 1% im Plus geschlossen. Getragen vor allem von Tech- und Chip-Werten, wie zum Beispiel Micron, AMD und Nvidia. Das ist also kein Bild eines Marktes im Fluchtmodus, sondern ich würde eher sagen, von Investoren, die Rückschläge gezielt zum Nachkaufen nutzen. Klar, jede Schlagzeile aus der Kriegsregion wird natürlich hier genau bewertet. Aber die Anleger haben ja auch noch ihre ganzen anderen Themen, KI-Umbruch, Notenbank und auch Trumps 15% Weltzoll, der gerade erst scharf geschaltet wird und dann auch in den nächsten Monaten quer durch die Geschäftsbereiche wandern dürfte. Also aktuell trauen die Anleger der US-Wirtschaft und den großen Tech-Konzernen noch genug Stabilität zu, um die Krisen zu verkraften. Aber die Bereitschaft, Risiken einfach gnädig zu übersehen, nimmt ab. Das muss man ganz klar sagen. Und der Markt reagiert auch schneller und heftiger auf jede neue schlechte Nachricht, Gabor.
Der wichtigste Gradmesser, Anne, sind ja die Rohstoffmärkte derzeit. Also sag uns, was ist beim Öl zum Beispiel los heute Morgen?
Ja, also am Ölmarkt ist die erste Schockwelle durch, aber die Nervosität bleibt natürlich hoch. Nach den zweistelligen Preisschüben vom Wochenbeginn haben sich die Notierungen heute Morgen etwas beruhigt. US-Öl pendelt grob im Bereich $76, Brent um die $81 bis $82. Das ist leicht unter den Hochständen, aber deutlich höher als noch vorm Kriegsbeginn. Der Grund für diese Atempause ist, Washington versucht aktuell alles, um die Nerven der Händler zu beruhigen. Trump hat zum Beispiel ja die Versicherung gegeben, Marine-Eskorten für Tanker durch die Straße von Hormuz zu schicken. Und Finanzminister Bessent spricht auch von einer ganzen Serie von Maßnahmen, um den Ölfluss aus dem Golf abzusichern. Gleichzeitig preist der Markt aber weiter ein beträchtliches Krisenpremium mit ein. Tankerverkehr durch Hormuz ist zwar sehr zögerlich wieder angelaufen, aber ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs hängt ja an dieser Meerenge. Und entsprechend kursieren hier Szenarien, in denen Brent bei einer länger anhaltenden Blockade dreistellig wird. Also kurz gesagt, heute Morgen weniger panischer Aufschlag, mehr abwartende Seitwärtsbewegung auf einem sehr hohen Niveau. Aber jede neue Raketenmeldung aus der Region kann diese Ruhe sehr schnell wieder beenden, Gabor.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass deutsche Regelwut auch wieder eingehegt und zurückgeschnitten werden kann. Die Geschichte. Auf einem Flug von Helsinki nach Leipzig, das war im vergangenen November, da wollte die Violinistin Caroline Wiedmann, ihres Zeichens Musikprofessorin an der Hochschule in Leipzig, ihre italienische Geige, immerhin aus dem 18. Jahrhundert, mit einem Marktwert von über 2 Millionen Euro versehen, wollte sie also diese Geige im Violinkasten als Handgepäck mit in die Kabine nehmen. Könnte man ja verstehen. Das Problem, der Geigenkasten war zu groß, also war für die Statuten der Lufthansa zu groß, nicht für das Fach da oben mit dem Handgepäck. Also der Weg in die sichere Ablage war durch diese Regularien versperrt. Also musste Frau Wiedmann ihre Geige den ganzen Flug wie ein Baby auf dem Schoß halten. Danach beschwerte sie sich in einem offenen Brief, der im Netz eine ordentliche Beachtung fand. Die Presse sprang drauf, vom Deutschlandfunk über die Süddeutsche bis zur Zeit, alle berichteten über den Vorfall. Was jetzt dazu führte, dass die strengen Handgepäckregeln der Lufthansa für Musikinstrumente doch tatsächlich gelockert wurden. Musik darf jetzt offiziell auch in die Gepäckablage. Dafür haben sich viele Kunstschaffende bei Caroline Wiedmann zu bedanken. Und sie haben es auch getan. Und bei Carsten Spohr, dem Lufthansa-Chef, tja, da könnten wir uns alle auch bedanken. Denn ein Vorstandschef, der seinen Kunden zuhört und dann auch noch handelt, ja, wo gibt's das denn eigentlich heute noch?
Yeah.
Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie hier meine amerikanische und ja, jetzt auch deutsche Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast hier gerade über Apple Podcasts oder auch Spotify hören, dann freuen wir uns, wenn Sie uns folgen. Lassen Sie uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit unterstützen Sie doch uns und die Arbeit des ganzen Teams. Vielen Dank.